Herzlichen Dank, Jocelyn, dass wir so einen kleinen Einblick bekommen haben über das Quiz, was eigentlich die letzten Wochen so abgegangen ist. Und ich gehe mal davon aus, dass der Michael das ja auch eigentlich alles gewusst hat. Das ist so irgendwie eine Grundüberzeugung von mir. Für die, die das nicht so genau wissen, die können das ja immer noch nachlesen, oder? Ich meine, Jona Kapitel 1 bis 3 oder wenn wir jetzt bis heute nehmen, 1 bis 4, das ist eine recht überschaubare Geschichte, oder? Das ist jetzt nicht die Hälfte von der Bibel oder so, sondern das ist recht klein. Heute geht es um das Thema Gnade. Das ist das, wo mir hinterher geblieben ist, einfach Gnade. Und zwar möchte ich zwei Hinweise geben und dann hinterher zwei praktische Schritte daraus ableiten. Und zwar ab dem, was ich so gelesen habe im Kapitel 4. Und ich lade euch hier einfach bei diesen Hinweisen und bei den praktischen Schritten einfach mal zu schauen, wie ist das in meinem eigenen Leben. Ich weiß nicht, wie das jetzt für euch so reingekommen ist. Jocelyn hat ja da so ein kleines Experiment mit uns gemacht, oder? Schon allein, dass man da aufgerufen kann werden, das kann ja für gewisse ganz, ganz schwierig sein. Und wahrscheinlich sind alle froh gewesen, dass es nicht sie selber getüpft hat, sondern dass Tabea und der Michi getüpft hat, oder? Oder wer wäre gern zum Quiz für auf die Bühne gekommen? Also außer ich, der Reto, genau. Also der Reto wäre auch gerne auf die Bühne gekommen. Jetzt wissen wir das für das nächste Quiz. Alle Moderatoren, bitte aufpassen. Für das nächste Quiz bitte Reto einplanen. Genau, kannst du den gegen mich antreten? Genau. Okay, also. Genau. Gut, das war jetzt nicht Einplan gewesen. Aber was definitiv Einplan gewesen ist von der Jocelyn, dass die beiden ihren Preis nachher teilen müssen. Und ich meine, das ist ja schon, also das ist schon frech, oder? Also erstens ist es schon frech, Leute einfach mitten am Morgen auf die Bühne aufzurufen und irgendwelche Quiz mit denen zu veranstalten. Dann ist es zwar lieb, dass sie einen Preis bekommen, aber nachher müssen sie den wieder teilen mit Leuten, die dafür verantwortlich sind, dass sie führen müssen. Also ich meine, das ist saumässig ungerecht, oder? Oder hätte jetzt irgendein gedacht, ja, das finde ich noch richtig? Okay. Also sind wir uns in dem wenigstens einig. Und das ist eine Beobachtung, die ich mache, wo immer wieder kommt, wenn es zum Thema Gnade ist. Das Thema Gnade löst meistens aus, früher oder später, hey, das ist im Fall ungerecht. Das ist doch nicht richtig. Und so ist es auch gewesen beim Jona. Wir lesen im Kapitel 4 über den Jona. Jona aber ärgerte sich sehr darüber, voller Zorn betete er. Ach Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war? Darum wollte ich ja auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wusste es doch, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott, deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Also was ist vorher passiert? Die Niniviter haben sich bekehrt. Der Jona ist im Grunde da gestanden, ein bisschen doof, oder? Weil er hat ja gesagt, die Stadt wird vernichtet, oder? Und das ist nicht eingetroffen. Und hinterher ist er hässig. Aber so richtig. Die Worte, die da gebraucht werden im Hebräischen, das ist nicht einfach, ja, ich bin ein bisschen ärgerlich, es hätte mich ein bisschen mögen. So. Ist nicht so angenehm gewesen, sondern das ist so abgrundtiefer Hass. Und dass er so hässig ist, das hat ja einen Grund, oder? Das spricht ja etwas an. Meistens, unsere Gefühle geben uns ja einen Hinweis, was eigentlich mit uns los ist. Meistens geben unsere Gefühle uns einen Hinweis, was mit uns los ist. Und beim Jona war etwas los gewesen, und zwar hat er die Ungerechtigkeit empfunden, wo da abgelaufen ist. Die Ungerechtigkeit, dass Gott ihm einen Auftrag gibt zum Verkünden, die Stadt wird vernichtet und hinterher passiert es nicht. Aber auch die Ungerechtigkeit, dass Gott den Niniviten gnädig ist, dass er sie verschont, dass er sie nicht einfach vernichtet mit einem Schlag, das hätte ihn mögen. So wie es vielleicht der Tabea oder der Michi hätte mögen, dass sie jetzt auch noch von dem Priesli, wo sie sich hart erkämpft haben, die Hälfte haben müssen abgeben, oder? Und die Frage zum Thema Gnade, die kommt immer wieder. Ich habe gerade die letzte Woche ein Gespräch gehabt mit jemandem, der gesagt hat, meine Kollegen verstehen das nicht. Warum Gott zum Beispiel Mörder kann gnädig sein? Werden die Gemordeten wegen dem wieder lebendig? Es ist doch viel einfacher, Gott jemandem zu vergeben, der mal nicht so ganz die Wahrheit gesagt hat. Oder wo im Internet vielleicht mal falsche Seiten angesurft hat. Oder wo das Urheberrecht verletzt hat. Oder wo mit seiner Zeit und seinen Gaben und seinem Finanzen extrem geizig ist. Das ist doch viel einfacher, so jemandem zu vergeben, oder? Und ich wette, das läuft bei uns allen so, dass wir so ein bisschen wie ein Ranking machen, oder? Was ist schlimmer? Und das Erstaunliche ist, der Mörder empfindet sich auch nicht als schlimm, weil es gibt ja noch den Massenmörder, oder? Und der Massenmörder empfindet sich auch nicht so schlimm, weil es gibt ja noch den Hitler, oder? Und der Hitler findet sich wahrscheinlich auch nicht so oder hat sich auch nicht so schlimm gefunden, weil es gibt ja noch den Stalin und das Erstaunliche an dem, was ich da beim Jona gelesen habe, ist, dass er eigentlich Gott extrem gut beschreibt. Ich habe euch das so ein bisschen gel eingefärbt da in der Folie, dass man das gerade, dass einem gerade ins Auge springt, oder? Der Jona hat ein ganzes klares Bild von Gott. Und das ist ein Bild, das sich durch die gesamte Bibel wie durchzieht. Das Bild von einem gnädigen und barmherzigen Gott. Ein Bild von einem Gott, der wahnsinnig geduldig ist mit jedem Einzelnen von uns. Ein Bild, wo die Liebe kein Ende hat. Ein Bild von einem Gott, der sich umstimmen lässt und dann eben gleich nicht straft. Und ich habe gemerkt, eben auf dieser Schiene zu vergleichen, was jetzt schlimmer ist, auf dieser Schiene komme ich nicht mega weit, oder? Das ist zwar eine Schiene, die immer wieder angespielt wird, oder? Auch im Gespräch habe ich auch schon so Fragen gehabt. Aber auf dieser Schiene habe ich gemerkt, auf dieser Schiene komme ich nicht sehr weit. Ich komme mehr weiter, wenn ich schaue, wie Gott tatsächlich ist. Und ich finde, der Jona hat eine super Beschreibung gebracht für das, wie Gott wirklich ist. Und aus dem heraus können wir auch sehen, dass Gnade tatsächlich gerecht ist. Gerecht nicht in dem Sinne, dass wir sagen, ja, das ist alles richtig so, sondern in einem ganz anderen Sinne. Und zwar gerecht in dem Sinne, weil jeder kann auf die Gnade hoffen. Nicht nur die, die vielleicht nicht ganz so schlimm sind, sondern jeder kauft Gnade hoffen. Und jeder darf sich auch an den Gott denn wenden. Es ist nicht so, dass gewisse schon von vornherein können wissen, ja gut, mich wird Gott eh nicht erhören. Sondern wenn wir die Jona-Geschichte lesen, dann merken wir, egal an welchem Punkt du stehst, du kannst dich an Gott wenden. Und er wird gnädig sein. Ich meine, wenn er den Niniviten gnädig war und wenn er dem Jona gnädig war, ich meine, dann kann er wirklich allen Menschen gnädig sein. Und mit dem ist auch klar, wir können alle, jeder Einzelne kann die Bedingungen von Gott erfüllen. Und das ist gerecht. Das ist gerecht im Sinn von Gott, weil es eben nicht es Abwägen ist, wer ist jetzt mehr schlimm und wer ist weniger schlimm, sondern weil es allen die gleiche Chance einräumt. Und obwohl der Jonah sehr viel über Gott gewusst hat, das hat er bewiesen, oder? Da. Er hat eine Klarheit gehabt, wie Gott tatsächlich ist, oder? Er hat genau gewusst, wie der Gott ist. Hat er es irgendwie im eigenen Leben nicht so richtig auf den Boden gebracht. Und das ist tragisch, weil ich merke, das gibt es ganz häufig, dass Leute zwar einen Haufen in der Bibel sich auskennen, dass Leute einen Haufen über Gott schon scheinbar oder tatsächlich wissen, aber es fehlt manchmal daran, dass sie es im eigenen Leben tatsächlich Wahrheit werden lassen. Und beim Jonah hat das auch gefehlt, weil er ist nicht gnädig gewesen, obwohl er gewusst hat, dass Gott gnädig ist. Und obwohl er gewusst hat, dass er im Gottesauftrag unterwegs ist. Und obwohl er gewusst hat, Gott ist auch ihm schon manchmal gnädig gewesen. Er ist hässig gewesen. Und er hat einmal mehr wieder wollen sterben, beenden, vor allem das mühsame Verhältnis mit Gott beenden. Und in dieser Situation, da unten Vers 4, stellt Gott einfach eine Frage. Ich finde das so cool, wenn ihr das Kapitel 4 lest, dann wird euch das vielleicht auch auffallen beim Lesen. Gott stellt Jonah einfach Fragen. Weil jemandem, der alles weiß, muss eigentlich nicht nur irgendetwas sagen. Sondern muss einfach die richtige Frage zu der richtigen Zeit stellen. Das ist Gnade, weil Gott kann das. Gott kann im richtigen Moment die richtige Frage stellen und er macht es. Er fragt, ist es eigentlich recht von dir? Ist es eigentlich richtig? Ist es eigentlich gut? Ist es eigentlich hilfreich? Könnte man auch übersetzen. So wütend sie. Ist es recht von dir? So wütend sie. Ich werde einen zweiten Hinweis geben. Zweite Hinweis, Gnade verändert. Ich weiß nicht, von was ihr euch einmal Veränderung erhofft. Das wäre jetzt mal eine coole Umfrage. Wir machen es nicht, schon gar nicht auf der Bühne da vorne. Aber überlegt mal so. Überlegt euch mal, von was erhoffe ich mir in meinem persönlichen Leben oder im Leben von meinem Partner, von meinem Kind, von meinem Arbeitskollegen, von meinen Freunden, Sportskollegen, blablabla. Kannst alles einsetzen, oder? Von was erhoffe ich mir Veränderung? Also wenn ich die Frage jetzt als Vater müsste beantworten, ich weiß nicht, was ich hier sage. Gut. Ich werde eine andere Frage stellen. Die Frage, die müsst ihr selber mal für euch klären. Ich werde eine andere Frage stellen. Wer hat eigentlich das Jonah-Buch geschrieben? Also irgendjemand muss das ja aufgeschrieben haben, weil sonst würden wir es heute nicht in der Bibel finden, oder? Sind wir uns einig? He? Wer ist es gewesen? Okay, also ich wiederhole das, weil vielleicht ist es bis hin nicht angekommen und ich stehe voll hinter dem, was Katrin gesagt hat. Die Annahme, wo getroffen worden ist und wo sehr wahrscheinlich ist, der Jonah hat selber das Buch geschrieben. Weil so viele Details, wie in dem Buch drin sind, von Sachen, die eigentlich sonst niemand wissen kann, kann nur er selber aufgeschrieben haben. Es ist ja nicht erzählt, dass er mit dem ganzen Tross da auf Ninive ist, wo ein Haufen Begleiter da sind, wo alles mitgeschrieben haben, was er gesagt hat, oder? Es ist auch nicht berichtet, dass noch ein anderer Mann mit ihm im Buch vom Fisch war und gesagt hat, oh ja, und dort habe ich gehört, wie der Jonah etwas betet hat, oder? Nein, oder? Also, die grosse Annahme ist, dass der Jonah selber das Buch geschrieben hat. Und dann ist es umso erstaunlicher, dass das Buch überhaupt aufgeschrieben worden ist, weil er macht nicht eine wahnsinnig gute Falle dort drin, oder? Also bis zum letzten Kapitel ist er bockig, ist er hässig, ist er wütend, versteht Gott nicht, wird die ganze Zeit sterben, ist nicht parat für seinen Auftrag, dem, könntest du eigentlich sagen, hey, wer schreibt denn so etwas auf? Also in mein Keimtagebuch würde ich das vielleicht noch rein tun, aber doch nicht in einen Bericht, wo nachher die ganze Welt liest. Aber was durch das deutlich wird, ist, dass der Jona uns wollte etwas übergeben. Etwas, was ihm selber aufgefallen ist bei sich. Und zwar, dass er selber verändert worden ist. Und zwar durch die Gnade von Gott. Und die Veränderung, die merken wir im Kapitel 2, dort, wo er im Fisch bettet, oder? Und die merken wir im Kapitel 4. Und zwar dort, zum Beispiel im Kapitel 4, Vers 6. Da heißt, da ließ Gott der Herr eine Rizinusstaude über Jona hochwachsen. Der Jona ist im Moment dort am Warten, weil er hofft, insgeheim hofft er, dass die Stadt gleich noch vernichtet wird. Das hätte ihm gefallen. Wenn gleich Gott noch eingegriffen hätte und die ganze Stadt vom Erdboden weggefegt hätte. Und deswegen hat er so ein bisschen außerhalb von der Stadt hat er sich angeguckt und hat gedacht, ha, jetzt mal schauen, vielleicht klappt es ja gleich noch und so. Und deswegen ist er dort gesessen. Er hat sich dann so ein Behelfsdach gemacht, so nicht wahnsinnig architektonisch anspruchsvoll, aber es hat so ein bisschen verhebt. Und Gott hat gefunden, nein, das reicht nicht und hat ihm einen Staudeller wachsen. Und das ist ein riesiges Ungetüm. Und man weiß, das wächst schnell und das hat große Blätter. Und die Leute bis heute nutzen das als Schattenspender, eine Rizinusstaude. Und die hat Gott wachsen lassen. Da ließ Gott der Herr eine Rizinusstaude über Jona hochwachsen. Sie sollte ihm noch mehr Schatten geben und seinen Missmut vertreiben. Hey, schaut mal, wie Gott das macht, oder? Ist cool, oder? Der ist sauhässig. Und hinterher macht Gott etwas, dass sein Missmut, sein Wut, sein Zorn, dass das weggeht, oder? Und was passiert? Jona freute sich sehr über die Pflanze. Wenn ihr mal die ganzen Emotionen, die in dem Jona Kapitel 4 drin sind, wenn ihr euch das mal anleuchtet, dann werdet ihr merken, es hat sehr viel hässig, zornig, wütend, betrübt. Und im Vers 6 hat's, er freute sich sehr. Und da habe ich mich darüber gefreut, wie ich gemerkt habe, da ist etwas von Gottes Plan aufgegangen. Und das ist der Plan Gottes für uns auch, für jeden Einzelnen von uns, auch für heute. Dass wenn wir etwas von seiner Gnade spüren, dass wir Freude haben können. Das ist das, was Gott für jeden Einzelnen von uns will. Jeden Tag. Leider hört die Geschichte da nicht auf. Also wäre ja auf eine Art cool, oder? Da könnte man sagen, das ist Hollywood, oder? Es hört auf mit einem Happy End. Und ich bin auf eine Art froh, dass die Bibel manchmal ein bisschen bodenständiger ist. Die ist ein bisschen ehrlicher als Hollywood-Film. Weil ich sage ganz häufig zu Miriam, das war jetzt wieder so ein Film, ein vorläufiges Happy End, aber man erfährt ja nicht, wie nachher die zwei glücklich Verheirateten ihre Ehe gelebt haben, oder? In welchem Film erfährst du das denn? Nachdem sie glücklich zusammengekommen sind, endlich nach zigtausend Schwierigkeiten, kommen sie glücklich zusammen, erfährst du nie, wie sie eigentlich ihre Ehe gelebt haben. Das ist doch der Punkt, oder? Am Montagmorgen, nach der Flitterwoche. Wie gehst du denn um, oder? Aber es ist nicht Hollywood-Style. Die Bibel ist auch nicht Hollywood-Style. Gar nicht. Sie hört nicht auf mit dem schönen Vers 6. Weil der ist doch wunderbar, der ist doch super, oder? Sondern es geht weiter mit dem Vers 7. Doch am nächsten Morgen, kurz vor Sonnenaufgang, ließ Gott einen Wurm die Wurzel des Rizinus zerfressen. Und die Staude wurde welk und dürr. Als die Sonne aufging, schickte Gott einen glühend heißen Ostwind. Die Sonne brannte Jona so auf den Kopf, dass er erschöpft zusammenbrach. Er wünschte sich zu sterben und seufzte, wenn ich doch nur tot wäre, das wäre besser als weiterzuleben. Eigentlich mehr, eusen Jona. Hä? Und da hätte mich erstaunt, weil er hätte doch gerade eben hätte Gnade erlebt, oder? Ein Vers vorne dran, oder? Gerade eben hätte Gnade von Gott erlebt. Und dann hinterher kommt irgendetwas und ist schon wieder fertig, oder? Die Freude ist schon wieder weg. Am liebsten würde ich sterben, wäre viel besser. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum? Ich glaube, es hat etwas zu tun damit, dass Gott wette, dass wir Gnade nicht für uns behalten. Das ist eine von den Thesen von dieser Predigt. Ich glaube, Gott wette nicht, und so ist es auch nie gedacht, dass wir Gnade für uns behalten. Dass wir Gnade als unseren Besitz erachtet und dann so mit dieser Meinung rumlaufen, Hauptsache, ich habe sie. Das ist nicht das, wo Gott sich ausgedacht hat, wie er uns Gnade anvertraut hat. Sondern Gnade wette, und das ist ein typisches Zeichen für Gnade, Gnade wette, weitergeben werden. Und jetzt sind wir eigentlich mehr bei dem, was Jocelyn uns angetan hat heute Morgen, oder? Sie hat uns, also euch zwei vor allem, das angetan, dass ihr haben müssen, das abgeben. Weggeben. Und das ist das, was mein erster Schritt ist, mein erster praktischer Schritt zur Umsetzung, Gnade weggeben. Der Jona hat Gnade erlebt und er hat gemerkt, wie er durch die Gnade verändert worden ist. Und meine Frage ist, wie kann denn das ganz praktisch passieren, dass wir Gnade könnt weggeben? Gott hat das da gemacht mit dieser Frage, oder? Er hat nicht gesagt, schwamm drüber, oder? Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, mit Gnade umzugehen, dass man überall, wo man etwas Schwieriges erlebt, dass man sagt, ach komm, schwamm drüber. Sozusagen, das ist meine Art, mit Gnade umzugehen. Ich gebe Gnade weg, indem ich alles, was mir passiert, sage, ja gut, schwamm drüber, oder? So, das ist eine Fehldeutung aus meiner Sicht von Gnade. So sollten wir nicht umgehen mit Gnade. Gnade ist dazu da, um sie weiterzugeben, aber in einer ganz bestimmten Art und Weise. Der Jona hat ja Gnade auch weitergeben, nicht so in einer Schwamm drüber Art und Weise, oder? Der hat gesagt, hey, noch 40 Tage und die Stadt wird untergehen. Das ist nicht Schwamm drüber. Der hat Gnade weitergeben, in dem Sinn, dass er gesagt hat, hört, mit eurer Bosheit wird es ganz schlimm enden. Und das ist auch eine Art Gnade weitergeben. Dass wir sagen, hört, da gibt es einfach Grenzüberschreitung. Das ist nicht gut. Oder ein bisschen sanfter der Umgang, wo Gott mit Jona selber hat, dass er Fragen stellt. Der Jona ist ja nicht so der, der wahnsinnig empfänglich war für Gnade. Und deswegen hat Gott eine andere Taktik mit ihm. Er hat Taktik mit ihm, eine Frage zu stellen. Zum Beispiel die Frage, ist es eigentlich richtig, dass du so hässig bist? Ist es wirklich hilfreich für dich, dass du jetzt da so den Stein machst? Und ich bin auf einer Pastorenkonferenz und dort war auch das Thema, wie können wir anständig miteinander umgehen, gerade wenn es Schwierigkeiten gibt im Zwischenmenschlichen. Und das gibt es immer. Könnt ihr darauf gehen. Wenn ihr irgendwo in eine Gemeinschaft hineinkommt, in eine Familie, wenn ihr in eine neue Gruppe hineinkommt oder in der Gemeinde da sind, es wird Schwierigkeiten geben. Punkt. Es geht gar nicht anders. Ich habe noch keinen Verein erlebt, noch keine Gemeinde erlebt, noch keine Familie erlebt, wo es einfach alles immer super war. Es gibt sicher Familien mit mehr Potenzial zum schwierig sein und es gibt Familien mit weniger Potenzial, es gibt Gemeinden mit mehr und so. Aber schlussendlich, es ist immer so, es wird Schwierigkeiten geben. Und dann ist ja die Frage, wie gehen wir mit dem um, oder? Wie sind wir jetzt da gnädig miteinander? Und ich habe eine Methode entdeckt, die mir sehr gut gefallen hat. Wenn die Schwierigkeiten noch auf einem kleinen Niveau sind, dass man dann gerade einschreitet. Und nicht wartet, bis die Schwierigkeiten so gross sind, dass man einander schon nicht mehr begegnen mag. Das ist so eins von diesen Sachen. Gnade weitergeben, in dem Moment, wo man es noch hat, miteinander behandeln. Und dann am besten in Form von einer Frage. Früher hätte ich gesagt, warum bist du eigentlich Sport? Warum bist du Sport? Also früher hätte ich gesagt, du bist Sport. Du bist Sport. In dem Seminar, dort, wo wir waren, der Benjamin Müller und ich, dort hat der Referent gesagt, dünn doch das als Frage formulieren. Und ich musste sagen, ja, warum nicht? Er hat gesagt, ich bin irritiert, warum du jetzt Sport kommst. Was ist der Grund? Und da merke ich, da ist der Referent ganz auf der Schiene von Gott, wo mit dem Jona redet. Er stellt eine Frage. Er stellt eine Frage und sagt, du, warum bist du denn so Sport? Oder warum gehst du mir aus dem Weg? Oder warum hast du das dort so gesagt? Ganz coole Sache passiert in der Gemeindeleitungssitzung, wo wir letztens hatten. Da hat jemand gesagt, warum hast du das dort so gesagt? Ganz cool, was da aufs Mal für ein Gespräch daraus entstanden ist. Und ich habe gemerkt, ich möchte mehr so wie Gott Gnade weitergeben, indem ich eine Frage stelle. Will, dann verurteile ich nicht. Wenn du sagst, du hast im Fall etwas Blödes gesagt, hast du schon verurteilt, oder? Hast du nicht Gnade weitergeben? Wenn du sagst, du bist im Fall zu spät, hast du nicht Gnade weitergeben? Hast du verurteilt? Und ich habe gemerkt, das sind so Kleinigkeiten, aber das ist eine Möglichkeit, untereinander, wenn es noch ganz auf einem guten Niveau ist, sonst, untereinander Gnade weiterzugeben, indem man einfach Fragen stellt, gute Fragen stellt. Und das Zweite, dass man Gnade anfängt, wirklich feiern. Es ist ja lässig, wenn man das Kapitel 4 so durchliest, oder? Da merkt man, was Gott eigentlich alles macht für den Jona. Wenn man dann ins Leben vom Jona hineingeht, dann merkt man, was der alles noch mehr gemacht hat in dem Leben, oder? Jetzt da im Kapitel 4 heißt: Du hast dich mit dieser Staude keinen Augenblick abmühen müssen. Nichts brauchtest du für sie zu tun. Das heißt doch auf gut Deutsch: Du hast Gnade erlebt, ohne dass du etwas dafür gemacht hast. Und das ist eigentlich auch das, was Gnade bedeutet, oder? Du hast etwas bekommen für etwas, was du nicht verdient hast. Und das ist etwas, wo ich mich frage, wo nehmen wir das im Leben wahr? In unserem persönlichen Leben. Und ich finde das Sonntag für das eine ideale Möglichkeit, dass wir am Sonntag einmal mehr innehalten, zum Wahrnehmen, wo erlebe ich Gottes Gnade. Weil es gibt tausend Sachen in unserem Leben, die uns einfach passieren, wo wir nichts dazu da haben und wo es trotzdem zu gut kommt. Kleines Beispiel. Ich schätze, 90% von uns sind in der Schweiz geboren. Wer hätte etwas dafür können? Wer von euch hätte etwas dafür können, dass er in der Schweiz geboren ist? Niemand, oder? Es ist Gnade. Wer hätte etwas dafür können, dass es schon damals, selbst bei den ältesten Gottesdienstteilnehmern, eine Schule hatte in der Schweiz? Wer von euch ist alles in eine Schule gegangen und kann etwas dafür, dass es die Schule gibt? Niemand, oder? Aha, Margrit, hä? Gell? Wer von uns kann etwas dafür, dass wir ein Krankensystem haben, wo uns ermöglicht, zu einem Arzt zu gehen? Ohne dass wegen dem unser ganze Ersparte drauf geht. Ich will auch behaupten, niemand. Und Es gibt noch viel mehr. Aber die Frage ist, wo sind so Möglichkeiten in unserem Leben, wo wir das realisieren und wo wir das auch feiern? Der Jona, der hat es realisiert und der hat sich in dem Moment auch wahnsinnig gefreut. Er freute sich sehr, heisst es im Text. Und ich denke, das ist eins von diesen Sachen, Gnade feiern, wo richtig gut ist und wo man tun sollte. Nehmen wir das wahr, dass Gott einen Haufen tut und nicht nur am Sonntag, wo uns zu gut kommt. Und das Zweite, was der Jona auch gemerkt hat, wo ihm geholfen hat, ist, er hat von Gott eine Anleitung bekommen, mit den Ninifiten oder anders über die Ninifiten zu denken. Es heisst dort, in einer Nacht ist sie gewachsen und in der nächsten ging sie zugrunde. Und das Wort, was dort gebraucht wird, das wird häufig dann auch gebraucht, wenn Sachen von Satan verdorben werden. Und das ist auch das, wo Gott dem Jona auch noch mitgibt. Ich aber sollte Ninive nicht verschonen, diese große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die Gut und Böse nicht unterscheiden können. Da kommt ein Aspekt inne, wo ich denke, da müsste man mal drauf Acht geben. Was alles passiert im Leben von unseren Mitmenschen, weil sie schlicht irgendwo im Satan die Türe aufgetan haben und weil der Satan dann einfach seinen Job macht. Viel Böses und Ungutes passiert doch einfach dadurch, dass Menschen Satan die Chance geben, in ihrem Leben irgendetwas anzurichten und so das Böse Macht bekommen hat. Und das ist genau das, wo uns auch helfen kann, Gnade weiterzugeben. Wenn wir sehen, und das ist ein Denkwechsel, oder? Die Leute sind nicht nur selber schuld. Wenn du über den anderen denkst, ah, der ist gerade selber schuld, wird es ganz schwierig, Gnade weiterzugeben. Kann ich dir versprechen. Aber wenn der Gedanke, wo Gott dem Jona da ins Herz pflanzt, hey, pass auf, da ist ein, der hat Einfluss, der hat Macht und der hat Macht auf andere. Da, auf die Staude zum Beispiel oder auf die Menschen in Ninive. Dann wird das viel einfacher, am anderen auch Gnade zu zeigen und Gnade entgegenzubringen. Und dann das Letzte, Gnade wirklich täglich zu feiern, sich Zeit zu nehmen für das, was Gott Gutes ins Leben hineingetan hat. Oder am Sonntag über das, was wir im Lobpreis miteinander auch singen. Und es gibt Leute, die sind vielleicht jetzt heute an einem ganz schwierigen Punkt. Die sagen, ja klar, Alex, ich habe eine Krankenkasse und ich habe eine Schule und ich bin in der Schweiz geboren, aber mir geht es trotzdem dreckig und ich bin schlecht dran. Das kann es geben, ja. Und gleich gilt in dem Moment, dass Gott mit seiner Liebe auch in deinem Leben präsent ist. Und gleich gilt in dem Moment, dass Jesus Christus für dich gestorben ist, dass er alle Sünde von dir weggenommen hat, dass du kannst leben wie ein Kind von Gott. Und gleich gilt für dich in dem Moment, dass Jesus auf dich wartet, wenn du dann mal nicht mehr da bist. Und das ist ein Ausblick im Leben, wo wir jetzt schon dafür dankbar sein können und wo wir jetzt schon für die Gnade können wir jetzt schon Gott loben. Ich mache in dem Sinn auch jetzt die Überleitung zum Lobpreis. Wir werden Lieder singen, wo die Gnade im Zentrum steht. Wir werden Lieder singen und das ist für mich auch eine Freude jetzt am heutigen Tag, wo wahrscheinlich die meisten können mitsingen. Es sind nicht die kompliziertesten. Da hat uns der Basteltag ein bisschen geholfen, weil man hätte ja nicht können üben, oder? Und wegen dem... Ich kann es verraten. Gut. Jetzt ist einfach die Frage, ob du dich auf die Zeit einlassen willst. Und eine Möglichkeit, um dich auf die Zeit gut einzulassen, wäre zum Beispiel, dass du sagst, Moll, ich stehe auf, ich stehe zu dem, dass ich lebe aus Gnade und ich stehe zu dem, dass Gnade nicht nur für mich da ist, sondern für meine ganzen Mitmenschen auch. Und ich stehe zu dem, dass ich, auch wenn es vielleicht jetzt kein Happy End ist, dass ich zu dem Gott gehöre, wo immer für ein Happy End sorgt. Ich lade euch ein, aufzustehen zu dem Teil vom Lobpreis. Und ich werde dir jetzt schon anzeigen, nach 3 Liedern ist die Möglichkeit, auch Gnade weiterzugeben. Das heisst, etwas von dem zu erzählen, was Gott Gutes in deinem Leben da hat. Wir werden einen Zeugnisteil haben. Herzliche Einladung schon jetzt dazu, nach dem 3. Lied.